Wie wir gehört haben, unser Thema für heute Abend, Isaac und Ismael. Die Reihenfolge nach der Geburt, Ismael und Isaac, Söhne Abrahams und Abrahams, Nachkommen Ismaels, die Welt, ganze Welt der Araber, nach Fleisch und Blut, Nachkommen Isaaks, ganz Israel, Jakob. Kapitel 16 im ersten Buch Mose orientiert uns über den Vorgang der Geburt des Erstgeborenen Abrams durch die ägyptische Magd Hagar. Und zwar nicht nur nach Einverständnis der Sarah, dieser prächtigen Frau Abrams, sie wird Herrin genannt, sondern direkt auf ihren Wunsch und Vorschlag hin. Und dieses Geschehen, es würde sich lohnen, alles einmal genau hier nachzulesen, und dann die gewaltigen Aussagen des Apostels Paulus im Galaterbrief. Dort alles kurz zusammengefasst. Göttlich, geistlicherweise deutend, diese beiden Frauen stellen zweierlei Bündnisse dar. Der Vorgang mit Hagar, der ägyptischen Magd, entspricht dem Vorgang der Gesetzgebung am Sinai, welche zur Knechtschaft gebiert. Der Vorgang nach der Verheißung, der Zeugung Isaaks, entspricht unserer Mutter, der Freien, dem Jerusalem, weder das Jerusalem, das auf der Erde ist, das Jerusalem hier unten entspricht auch der Hagar, schreibt Paulus. Unsere Mutter, unser Jerusalem, ist weder das Jerusalem tausendjährigen Reich, noch das gegenwärtige himmlische Jerusalem wird vergehen mit den Himmeln. Auch nicht das neue Jerusalem ist unsere Mutter, sondern nichts Geringeres als der gleiche Mutter-Vater-Schoß Gottes, welcher den einzig gezeugten, aus Gott geborenen Sohn Jesus Christus hervorgebracht hat. Das ist unsere Mutter, der Vater-Schoß Gottes, der uns gezeugt hat, und der Mutterschoß Gottes, der uns geboren hat. So. Also Vorgänge familiären Charakters im Alten Testament, an und für sich schon gewaltig prophetische Inhalte, dann geistliche Tiefen der Gottheit, beinhaltend, überragend an den Tiefen der Weisheit Gottes, befähigt durch den Geist, der uns geschenkt ist, eben alle Dinge zu durchforschen, zu erforschen, sogar die Tiefen der Gottheit. Heute Abend dürfen wir nun die welt- und heilsgeschichtlichen Folgen auf unserer Erde näher ansehen, verstehen lernen, einen Überblick gewinnen, ein Verständnis, das uns nur wieder aus dem Worte Gottes durch den Heiligen Geist geschenkt wird. 1. Mose 16. Und Sarai, Abrams Weib, gebar ihm nicht. Und sie hatte eine ägyptische Magd, und ihr Name war Hagar. Und Sarai sprach zu Abram. Abram mit diesem Namen war noch ein unbeschnittener Heide. Abram. Und sein Weib hieß noch nicht Sarah, sondern Sarai. Und er Abram. Sie spricht zu ihrem Manne: Siehe doch, Jehova hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Gehe doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Das scheint eine damalige, denkbare Ordnung in solchen Fällen gewesen zu sein. Also, der Ismael wäre dann indirekt als Sohn der Sarah eingesetzt worden. Vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Tragische Sache. Und Abram hörte auf die Stimme Sarais. Und Sarai, Abrams Weib, nahm Hagar, die Ägypterin, ihre Magd, nach Verlauf von 10 Jahren, die Abram im Lande Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abram, ihrem Manne, ihm zum Weibe. Gewaltig. Und er ging zu Hagar ein, und sie ward schwanger. Und als sie sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Und Sarai sprach zu Abram: Das Unrecht, das mir widerfährt, fällt auf dich. Ich habe meine Magd in deinen Schoß gegeben, und da sie sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering in ihren Augen. Jehova richte zwischen mir und dir. Und Abram sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Tue ihr, was gut ist in deinen Augen. Und Sarai behandelte sie hart. Und sie floh von ihr, von Sarai hinweg. Und der Engel Jehovas fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Wege nach Sur. Und er sprach: Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Sie spricht: Ich fliehe hinweg von meiner Herrin Sarai. Und der Engel Jehovas sprach zu ihr: Kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Und der Engel Jehova sprach zu ihr: Ich will sehr mehren deinen Samen. Zu Hagar, bitte. Dass er nicht gezählt werden soll vor Menge. Und der Engel Jehova sprach zu ihr: Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Ismael geben, Gott hört. Also zum Verwechseln mit Samuel, Ismael. Und zum Verwechseln der Name Ismael mit Israel. Und wir werden sehen heute Abend, die ganze göttliche Ordnung in Bezug auf die beiden ganz verschiedenen Söhne Abrahams und Abrahams sind zum Verwechseln gleich. Sie sind also Halbbrüder, haben ein und denselben wunderbaren Vater, aber nicht die gleiche Mutter. Ganz verschiedene Mütter. Und das ist entscheidend. Denn Jehova, der Name soll Ismael sein. Denn Jehova hat auf dein Elend gehört. Und er wird ein Wildesel von Mensch sein, dieser Ismael. Ein Wildesel. Nämlich wirkt sich aus, die Hand aller wieder ihn und seine Hand wieder alle. Und die Hand aller wieder ihn. Und angesichts aller seiner Brüder wird er wohnen. Das heißt, östlich von allen seinen Brüdern wird er wohnen. Da nannte sie Jehova, der zu ihr redete, du bist ein Gott, El, du bist ein Gott, der sich schauen lässt. Denn sie sprach, habe ich nicht auch hier geschaut, nachdem er sich hat schauen lassen? Darum nannte man den Brunnen Beer Lachai Roy. Siehe, er ist zwischen Kades und Beret. Und Hagar gebar dem Abram einen Sohn. Und Abram gab seinem Sohn, den Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Und Abram war 86 Jahre alt, als Hagar dem Abram Ismael gebar. Und Abram war 99 Jahre alt, da erschien, jetzt kommt Kapitel 17, die neue Situation. Und Abram war 99 Jahre alt, da erschien Jehova dem Abram und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor meinem Angesicht und sei vollkommen. Und ich will meinen Bund setzen zwischen mir und dir und will dich sehr, sehr mehren. Der Engel sprach zur Hagar, ich will deinen Samen sehr, sehr mehren. Und hier spricht Gott der Allmächtige zu Abram, ich will dich, deinen Samen, sehr, sehr mehren. Da fiel Abram auf sein Angesicht und Gott redete mit ihm und sprach, ich siehe, mein Bund ist mit dir und du wirst zum Vater einer Menge von Nationen werden. Und nicht soll, jetzt kommt, die Weichenstellung, ich pflege zu sagen, jetzt stellt Gott den Abram und die Sarai auf eine Drehscheibe und macht rechts umkehrt. Nämlich, nicht soll hinfort von jetzt an dein Name Abram heißen, sondern Abraham. Abram heißt Vater der Höhe. Und Abraham, Vater der vielen, soll dein Name sein. Denn zum Vater einer Menge Nationen habe ich dich gemacht. Und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen. Und ich werde dich zu Nationen machen. Und Könige sollen aus dir hervorkommen. Und ich werde meinen Bund errichten zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir, nach ihren Geschlechtern, zu einem ewigen Bunde, um dir zum Gott zu sein und deinem Samen nach dir. Und ich werde dir und deinem Samen nach dir das Land deiner Fremdlingschaft geben, das ganze Land Kanaan, zum ewigen Besitztum und ich werde ihr Gott sein. Gott spricht jetzt zu Abraham. Und du sollst meinen Bund halten, du und dein Same nach dir, nach ihren Geschlechtern, nämlich, dies ist mein Bund, den ihr halten sollt, zwischen mir und euch und deinem Samen nach dir, Alles Männliche werde bei euch beschnitten, und ihr sollt das Fleisch eurer Vorhaut beschneiden. Und das soll das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Und 8 Tage alt soll alles Männliche bei euch beschnitten werden, nach euren Geschlechtern, der Hausgeborene und der für Geld Erkaufte, von allen Fremden, die nicht von deinem Samen sind. Es soll gewisslich beschnitten werden, dein Hausgeborener und der für Geld Erkaufte. Und mein Bund soll an eurem Fleische sein, als ein ewiger Bund. Und der unbeschnittene Männliche, der am Fleische seiner Vorhaut nicht beschnitten wird, selbige Seele soll ausgerottet werden aus ihrem Volke. Meinen Bund hat er gebrochen. Drehscheibe, habe ich gesagt, von gewaltigster Bedeutung. Paulus bemerkt in den ersten Kapiteln des Römerbriefes direkt die Frage stellend, als Abraham von Gott selbst gerechtfertigt worden ist, blicke gen Himmel, zähle die Sterne, führe Inventar über das Buch der Sterne, wenn du kannst, denn also wird dein Same sein, hat der Höchste ihm gesagt, Verheißung. Abraham glaubt das sofort von ganzem Herzen und Gott rechnet es ihm sofort zur Gerechtigkeit. Abraham, der unbeschnittene Heide, konnte kaum Atem holen, geschweige denn ein Werk tun, war er von Gott selbst schon gerechtfertigt. Und erst als Beschnittener unter dem Bund der Beschneidung gestellt, Beschneidung am Fleisch, wird etwa 20 Jahre später von Abraham die Opferung Isaaks gefordert. Als Beschnittener. Und zwar, um das gleich noch abzurunden, orientiert uns ausgerechnet Jakobus, der entgegen der Erklärung des Paulus schreibt, wir urteilen, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Wurde nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt? Zum Glück fährt er weiter, als er Isaak seinen Sohn opferte. Aha. Was schreibt Paulus? Jawohl, wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, jawohl, aber bitte nicht vor Gott, sondern vor dem Engel. Die Opferung Isaaks bestand aus einem Antrag heiliger Engel. Ausgerechnet Jakobus klärt die Frage, indem er sagt, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott selbst versucht niemand, auch den Abraham nicht. So beginnt das Wort Elohim versuchte Abraham. Das heißt mal Mehrzahl von El. Die Götterschaft, heilige Engel. Und tatsächlich, damit schließe ich die Sache, Paulus sagt, wurde nicht Abraham, unser Vater, aus Glauben ohne Werke gerechtfertigt? Hat er recht, ja? Von Gott selbst. 20 Jahre vor der Opferung Isaak, als er ein unbeschnittener Heide war. Abraham als unbeschnittener Heide ist das göttliche Vorbild für uns, die wir aus den Nationen herkommen, unbeschnittene Heiden sind. Allein durch den Glauben und die Gnade Gottes sind wir gerettet, gerechtfertigt, vollkommen gemacht, allein. Als beschnittener Mann ist er ein Vorbild für Israel, das Gott unter das Gesetz der Beschneidung gestellt hat. Und da wurde er von dem Engel gerechtfertigt. Der rief, als Abraham das Messer zückte, Abraham, Abraham, hier bin ich. Tu dem Knaben gar nichts, denn jetzt weiß ich, Engel, dass du Abraham Gott fürchtest. Hat Gott schon vor 20 Jahren gewusst. Aber der Engel musste einen sichtbaren Beweis haben, also die Engel. Und fährt weiter, weil du deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, mir, dem Engel, nicht vorenthalten hast. Der Engel kehrt zurück. Gott schickt ihn jetzt zum zweiten Mal. Und jetzt spricht der Engel, so spricht Jehova. Ich schwöre bei mir selbst. Das muss jetzt der Engel dem Abraham überbringen. Weil du dieses getan und deinen Sohn, deinen einzigen, und jetzt, wo der Höchste spricht, fällt das Wörtchen mir. Einfach und deinen Sohn nicht vorenthalten hast. Wem gegenüber lässt Gott weitherzig offen? Nur zur Klärung von solchen Zusammenhängen, damit wir das Herz unseres Gottes immer klarer sehen in dem kristallenen Licht seiner Gottesliebe. Nun hier. Wir beginnen gleich mit Gott dem Höchsten, seinem einzig gezeugten, aus Gott geborenen Sohn. Die Söhne des Höchsten und die Götter, die Gott eines Tages, himmlischen Majestäten, diese Amtstitel, sie bevollmächtigend übergeben hat, sind Söhne des Höchsten auf der Ebene der Schöpfung, ein Werk der Hände Gottes. Nur Jesus Christus ist der einzige aus Gott gezeugte, von Gott gezeugte und aus Gott geborene Sohn. Der Vater, Gott, hat alles geplant, was die Schöpfung und die Geschöpfe betrifft. Und der Sohn hat das Werk Gottes, die Planung Gottes ausgeführt. Durch Jesus Christus ist alles geschaffen worden, was der Schöpfung nun angehört. Das erste Geschöpf nach Grundlegung des Kosmos, des Weltalls, das erste Geschöpf wird genannt er oder es, war der Anfang der Wege Gottes, im Buche Hiob. Das hebräische Wort heißt, er war der Anfang, er war der Reschit der Wege Gottes. Satan, erstes Geschöpf Gottes, herrlichstes Geschöpf Gottes, als schirmenden gesalbten Cherub wurde er geschaffen. Ein Cherub ist nur von Gott aufgestellt im Allerheiligsten. Schirmender gesalbter Cherub. Er war der Reschit der Wege Gottes, nachdem wir wissen dürfen, der Weg Gottes, Einzahl, heißt Jesus Christus. Im Anfang schuf Gott, lesen wir, Bereshit bara Elohim. Dieses Wort Reshit wird diesem Erstlingsgeschöpf zugeteilt. Er war der Reshit der Wege Gottes. Mit Grundlegung der Welt begannen die vielen Wege Gottes, die er mit allen seinen Geschöpfen geht. Dieser schirmende, gesalbte Cherub, um der Herrlichkeit und überragenden, ja fast Gottähnlichkeit willen oder Christusähnlichkeit willen, hat sein Herz sich erhoben und er kam zu Fall und er sündigte. Und auch nach dem Fall nennt Gott ihn noch schirmenden Cherub. Gott bleibt treu. Zum Satan geworden. Und jetzt ist Christ, ist er gleich zum Generalgegner des Auserwählten Gottes, des Sohnes Jesus Christus geworden. Die hohen himmlischen Majestäten, die Gott nach Psalm 82 zu Göttern erhob und in richtiger Gottestreue und folgerichtig nennt er die himmlischen Majestäten, die er in einer Versammlung pauschal zu Göttern erhoben hat und zu Söhnen des Höchsten. Ihr alle seid Götter und Söhne des Höchsten, finden wir die konsequente Stellung und göttliche Benennung dieser nun zu Göttern gestempelten Wesen, dass jeder einzelne dieser Götter von Gott als El angeredet wird. Und die Fürstentümer und Götter, die Gott über die Nationen als verantwortliche Chefs genannt hat, nennt er, das sind die, jede Nation hat einen Gott, einen El zugeteilt bekommen. Also, Götter, dieses Wort im Psalm 82 ist ein von solcher Gewalt. Unser Gott flehte schon sehr frühzeitig, sich seinen Menschen, die mit ihm wandelten, zu offenbaren mit den Worten, ich bin der Gott der Götter. Niemand von uns wird wagen, zu übersetzen, ich bin der Gott der Götzenbilder. Keinen Fall. Ich bin der Gott der Götter, genauso wie er der Herr der Herren ist und der König der Könige. Ist er der Gott der Götter? Paulus schreibt, da es allerdings viele Götter gibt und viele Theoi griechisch, genau Theos heißt Gott und Mehrzahl Theoi, da es viele Theoi gibt allerdings und viele Kyrioi Herren, so haben wir es doch nur mit dem einen Gott, dem Vater und dem einen Herrn, dem Sohne zu tun, weil wir da herausgerissen sind. Ja. Warum wir hier überhaupt auf den Begriff eingehen? Erstens deshalb, weil Jesus in Niedrigkeitsgestalt wieder einmal wollen sie ihn steinigen, ausgerechnet sie zum Schweigen bringt, indem er dieses Wort in Psalm 82 herausgreift. Steht nicht, warum steinigt ihr mich, für welches gute Werk? Natürlich nicht, sondern weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Antwort Jesu, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter und Söhne des Höchsten, ihr alle. Wenn er, Gott, jene Götter nannte, zu denen das Wort Gottes geschah, und die Schrift kann nicht aufgelöst werden, sagt Jesus. An welcher Stelle? Wo das Wort Gottes uns bezeugt, dass es Götter gibt, die unser Gott zu solchen erhoben und als Götter bevollmächtigt hat, sagt Jesus, und die Schrift kann nicht aufgelöst werden, müssen wir schnell uns demütigend feststellen, dass wir Christen selbstverständlich wissen, dass es keine Götter gibt. Und wir haben prompt die Schrift aufgelöst, von der Jesus sagt, und die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Kleine Korrektur, können es uns merken. Damit haben wir gleichzeitig die Antwort, warum sieht es so gottlos und gesetzlos aus auf unserer Erde und im Weltall? Weil jetzt noch diese Götter regieren und unser wunderbarer Gott und Vater die noch jetzt wirken lässt. Und der Chef von ihnen, Satan, wird bis heute, solange dieses böse Zeitalter noch dauert, wie geehrt? Er ist der Theos, der Gott und Fürst dieses bösen Zeitalters. Haben wir einen Gott? Ist er großzügig? Ist er treu? Ist er wunderbar? Herrlich. Jetzt verstehen wir dann, wenn es hier weitergeht, über Israel hat Gott einen Engelfürsten bestellt namens Michael. Er ist der verantwortliche Gott unter den Erzengeln, einer der ersten, der vor Gott mit seinen Heerscharen verantwortlich ist für das Wohl des Volkes Israel. Für die Nachkommen Abrahams über Sarah, Isaac, Jakob, Israel, Michael. Und jetzt bitte, wie er über den Sohn der Verheißung, Isaac, und seine Nachkommen einen Engelfürsten als verantwortlichen Chef gestellt hat, hat er über die Nachkommen Abrahams über Hagar, Ismael, dann die Araberwelt, ja, auch einen Engelfürsten namens Allah bestellt. Ja, Bruder Muhl, so etwas? Ja, bitte. Allah ist nicht ein Hirngespinst eines arabischen Beduinen namens Mohammed, sondern was unter den Nachkommen Israels ein Mose war, Prophet, war unter den Namen Ismaels dieser Mohammed, Prophet. Für die Söhne Abrahams nach dem Fleisch. Deshalb verstehen wir, dass die Schrift dieses Propheten für die Söhne Ismaels, Mohammed, seine heilige Schrift, der Koran, eine Vehemenz und Kraft in sich trägt, sodass wir Christen heute erschrecken, was da für eine religiöse Kraft wirksam ist in einer Unzahl von Menschen jeder Gattung. Die eigentlichen Nachkommen, Träger und unter den Gott Allah gesetzt, den Engelfürsten Allah gestellt von Gott dem Höchsten, sind die Araber. Nebajot und Kedar sind von den 12 Fürsten, die Gott auch dem Ismael verheißen hat. Führende Persönlichkeiten, von denen wir noch hören werden. Was Mohammed war mit seinem Koran für Ismaels Nachkommen, die Araber, war vorher Mose für Israel mit dem Gesetz vom Sinai. Wir hören immer wieder, wie die heilige Schrift des Mohammed unbarmherzig sei, unbarmherzig verurteile und Befehle zur Zerstörung von Menschen kennt und nennt. Und was vergessen wir, Christen? Dass Paulus vom Gesetz vom Sinai sagt, das Gesetz verurteilt den Menschen ohne Barmherzigkeit. Und gibt Befehle, ganze Nationen auszurotten. Entschuldigt, wenn ich sage, zum Verwechseln ähnlich. Entschuldigt. Paulus hat noch kräftigere Worte zur Verfügung, schriftlich uns überliefert. Liebe Geschwister, ist es vielleicht gut, wenn wir uns hier aus dem Worte Gottes in diese gewaltigen Zusammenhänge einführen lassen. Dass wir hier langsam aber sicher eine göttliche Orientierung bekommen und gleichzeitig ein Verständnis der seltsamen Wege Gottes, die er geht mit seinen Geschöpfen, ein Verständnis, das uns befähigt, auf die brennendsten Fragen von heute, anstatt keine Antwort, auf 100 Fragen, auf eine Frage 100 Antworten geben zu können. Wir haben gesehen, Abraham, der Unbeschnittene, bekommt von Hagar auf Rat der Sarah einen Sohn, Ismael. Auch er auf die Bitte, als Gott dem Abraham, nach der Beschneidung, die Verheißung gibt, der aus deinen Lenden kommende wird dich beerben, nicht Eliezer, dein Chefknecht, fällt Abraham nieder und lacht, ja, im Innern vor Freude und bittet, ach, dass auch Ismael vor dir bestehen möchte. Gott geht darauf auf die Bitte sofort ein und sagt, auf Ismael werde ich zu einem großen Volk machen, auch aus ihm werden 12 Fürsten kommen, zum Verwechseln also mit den 12 Söhnen Jakobs, Nachkommen Isaaks, Jakobs. Fürsten und Könige werden kommen aus deinen Ländern wie hier. Sind wir erstaunt, dass dann Gott den Nachkommen Ismaels, Söhnen Abrahams, Erstgeborene nach dem Fleisch, auch einen Propheten gibt, aber erst wann? Erst nachdem die Versöhnung auf Golgatha geschehen ist. Wir merken, hier von oben nach unten sind die Geschehnisse und die Zustände zeitlich geordnet, sodass wir da unten die letzte Verheißung haben, siehe, ich schaffe neue Himmel und eine neue Erde, die dann Bestand haben. Also von vor Grundlegung der Welt bis Abschluss der Zeitalter, bis Gott sein wird, alles in allem. Und da spielen die beiden Söhne Abrahams und Abrahams eine durchgehende Rolle bis zur Vollendung der Zeitalter. Also was ist da aus dem Vorschlag der Sarah geworden? Ich gebe dir meine Magd Hagar zum Weibe. Was ist da geworden? Und als dann die Sarah gebietet, stoße die Magd und ihren Sohn aus, nachdem Ismael, 13 Jahre älter als Isaak, ja, denn Isaak ständig verfolgt und ständig plagt, stoße die Magd und ihren Sohn aus. Und das Wort war übel in den Augen Abrahams. Er wendet sich an Gott und Gott gibt ihm die treffende, prompte Antwort, höre auf ihre Stimme. Warum? Prächtige, treffende Antwort. Höre auch jetzt, füge ich hinzu, auf ihre Stimme. Du hast ja damals auch auf ihre Stimme gehört, als sie die Stimme sagte, geh zu meiner Magd ein. Jetzt höre auch auf ihre Stimme. Ist Gott auch konsequent? Nun ist Ismael ausgestoßen und die Hagar. Wir wissen ja, wie Gott dann für Hagar und Ismael gesorgt hat, wieder durch einen Engel. Mit neuen wunderbaren Verheißungen. Wieder zum Verwechseln mit den Verheißungen an Israel, also Ismael und Israel. Und jetzt dürfen wir, um es ja nicht zu vergessen, eine kleine Bemerkung beachten. Jetzt stirbt Abraham. Sein großes Begräbnis wird durchgeführt. Wer erscheint da? Da erscheint der Sohn der Hagar, Ismael, und der Sohn der Sarah, Isaac. Und begraben miteinander ihren gemeinsamen Vater Abram und Abraham. Warum schweige ich einen Augenblick? Maximale Prophetie für die letzte herrlichste Versöhnung der beiden Söhne Abrahams. Wann erst ist denn ein Vermächtnis, eine Erbschaftsurkunde gültig? Wann? Wann der Erblasser gestorben ist. So schreibt der Hebräerbrief. Das ist auch bei uns auch so. Abram heißt Vater der Höhe. Gott. Hat er auch einen erstgeborenen Sohn der Verheißung? Einen wahrhaftigen Isaac, Sohn seines Lachens. Ist Gott, der Vater, auch einmal gestorben? Haben wir verstanden, die Frage? Ich wäre nicht erstaunt, wenn die Mehrzahl antworten würde, nie, kommt gar nicht in Frage. Was sagen wir aber zum Wort Jesu? Der Sohn tut nichts. Er habe es denn zuvor den Vater tun sehen. Natürlich ist es diesem wunderbaren Sohne möglich, den Vater Dinge tun zu sehen, die kein Engel und Mensch fähig, kein Geschöpf fähig ist, zu sehen. Hat der Sohn schon den Vater gesehen vor Grundlegung der Welt? Bruder Muhl, welche primitive Frage. Wann hat Gott seinen Sohn als Lamm Gottes bereitgestellt? Wann? Vor Grundlegung der Welt. Da sah der Sohn seinen Vater jetzt göttlicherweise, geistlicherweise sterben, sich als Opfer für seine ganze verlorene Schöpfung sich umbringen zu lassen, um die ganze verlorene Schöpfung trotz dem Gesetz und was dem Gesetz unmöglich war, möglich zu machen. Das sah der Sohn den Vater. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Es handelt sich jetzt um die Dinge, die der Geist, der uns gegeben ist, auch fähig ist zu erforschen, nämlich die Tiefen Gottes. Der Vater der Höhe ist gestorben. Der Sohn tut das Gleiche, weil er es den Vater vorher hat tun sehen. Und was passiert jetzt? Die beiden zu Erzfeinden gewordenen Halbbrüder am Grabe ihres gemeinsamen Vaters. Letzten Endes Christus und Satan. Bitte. Sagt das aber niemand. Begräbnis Abrahams, Vater der Menge, für die er sich völlig geopfert hat. Um des Unverständnisses willen von Engeln und Menschen, von Geschöpfen in göttlich-geistlichen Dingen, war es nötig, dass der Sohn Gottes dann noch, und um des Gesetzes willen, dass der Sohn Gottes dann noch Fleisch und Blut angenommen hat. Um die unbarmherzigen Forderungen des Gesetzes, eine Bestimmung heißt, Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Also musste heiliges Blut fließen nach dem Gesetz. Weiter. Zwölf Söhne, Verheißungen. Jetzt soll Isaac ein Weib bekommen, der wunderbare Eliezer beweist sich als ein herrlichster Chef der Knechte Abrahams und bringt dem Isaac die Rebekka. Und später bekommt Jakob, der Sohn Isaaks, neben seinem Bruder Esau, der auf die Seite gehört, denn der Sohn Ismaels, oder nein, der Bruder Jakobs, Esau, nahm eine Ägypterin als Frau, Esau. Also der stellt sich gleich auf die Seite, Esau, als Gegner Jakobs. Rebekka, die Frau Isaaks, Rahel, die Frau Jakobs. Der Bruder Jakobs nimmt die Ägypterin zur Frau, rangiert also auf der Linie Ismaels, als Gegner Israels. Wir haben hier von Abraham, Isaak und Jakob die grüne Linie bis Golgatha, bis vor 2000 Jahre, während welchen Jahren, Jahrhunderten, Gott sich mit den Nachkommen Israels, Jakobs, befasste, Josef, Mose, Gesetz vom Sinai und zuletzt das Geschenk des Jesus von Nazareth als verheißener Messias. Während der Zeit ist die Geschichte Ismaels und seiner Nachkommen von Gott so beiseite gelegt, gesetzt, er hat sie einfach ihre eigenen Wege gehen lassen. Von Abraham an bis auf Christus, also 2000 Jahre lang. Und die Araberwelt werden lassen, die Söhne Ismaels, zu einer Riesennation hat werden lassen, während er die 2000 Jahre sich ganz seinem Volke Israel widmete. Um der Verwerfung des von Gott dem Volke Israel verheißenen und jetzt geschenkten Messias Jesus von Nazareth. Setzt Gott die Söhne Abrahams nach der Verheißung, Isaaks und Jakobs, 2000 Jahre auf die Seite, bis zum Jahr 1948, also genau 1800 Jahre. Und was macht er? Er hat ja Abraham verheißen, du und dein Same wird das Land besitzen, Kanaan, habe ich zu Erben eingesetzt. Ist Gott in Verlegenheit, wenn er sein geliebtes Volk Israel 2000 Jahre lang auf die Seite setzen muss, unter die Nationen zerstreuen muss? Ist er in Verlegenheit, dem Abraham seine Zusage aufrechtzuerhalten? Nein, dann nimmt er halt den Sohn Abrahams nach dem Fleisch und setzt den in das Land der Verheißung. Stimmt's? Kein anderes. Ja, was sollen wir hierzu sagen? Unser Gott ist ein Gott nicht der Unordnung, sondern des Friedens. Und Frieden ist erst möglich, wo prächtigste Ordnung herrscht. Und siehe da, währenddem nun Israel beiseite gesetzt und die Nationen zerstreut ist, bitte, das sind die Zeiten nicht maßstäblich genau, sondern nur die Reihenfolge richtig. Also, rund 500 Jahre nach Golgatha, lässt Gott den Söhnen Ismaels einen Propheten erstehen namens Mohammed. Unter den Engelfürsten, den sie Allah nennen. Bitte zum Verwechseln, wie heißt denn ein hebräischer Gottesname? Also El, dann Elohim, aber noch Eloah können wir lesen als Allah. Zum Verwechseln gleich wieder. Nicht irgendwie, ne? Allah, und das ist nun dieser Engelfürst der Ismailiten, der Araber, und seine ganze Religionsgebung durch den Koran bildet einen Bestandteil des Ratschlusses unseres Gottes. Nichts zu machen. Dann haben wir aber eine Antwort auf die Frage, ja, wie ist das möglich, dass eine Lehre eines Beduinenscheiks eine solche Vehemenz, eine innere religiöse Kraft hat, dass heute das Christentum sich schämen muss gegenüber dem Einsatz dieser Leute. Das Christentum, also die Christenheit, so, richtig. Und heute bereits vollzogene Tatsache, unser Christentum liegt auf einer Ebene mit allen anderen Weltreligionen. Und besonders deshalb, weil es nur einen Gott gibt. Oh. Zwei totale Lügen nach den Wahrheiten Gottes. Wir wissen, liebe Geschwister, dass jede der 70 Nationen auf der Erde einen vor Gott überstellten Engelfürsten bestimmt bekommen hat, der verantwortlich ist für Gott, den Höchsten, für das ihm unterstellte Volk. Und diese Herren hat Gott zu Göttern erhoben. Und ein jeder schrie zu seinem Gott, wo? Jona auf dem Schiff, im großen Sturm. Du, Israel, brauchst dich nicht zu bücken vor einem Gott der Nationen, El der Nationen, Einzahl. Bleib Gott seinen Aussagen treu, nicht? Aber wir Christen sind es, die die Wahrheit Gottes auflösen. Es gibt keine Götter. Ich bin der Gott der Götter, erklärt Gott mehrfach. Und die Söhne Israels eines Tages, eine Gruppe, die von den anderen missverstanden hätten, die wollten die umbringen, verantworten sich, sagen, wir stehen vor Jehova, Jehova der Gott der Götter, Jehova der Gott der Götter weiß es, wie wir es meinen und um was es uns geht und so weiter und so weiter. Gewaltige Dinge, die wir unter den Tisch gewischt haben. Also, ja, bitte. Und was nun Gott, der Gott Israels, der Höchste, mit seinem Volk Israel macht, dass er ihnen einen Propheten gibt, Mose, und dem ein Gesetz übergibt, und dem sagt, wie das Heiligtum, vorerst die Stiftshütte, gebaut und aussehen soll und wie die Dienste und die Gegenstände aussehen sollen, genau nach dem Muster, was Gott dem Mose auf dem Berg gezeigt hat, so haben die anderen Götter ihren Nationen gegenüber ihre Gottheit auch Propheten auswählen können und sie inspirieren und ihnen sagen, mein Heiligtum muss nun so und so aussehen und die Dienste der Priester, die mir dienen, sollen so und so geschehen. So. Und jetzt kommt für uns die große, wunderbare Orientierung. Der wesenhafte Unterschied zwischen allen Religionen der Nationen auf unserer ganzen Erde und der Lehre Jesu Christi besteht darin, dass einzig die Lehre Jesu Christi, der gekreuzigt worden ist, in Menschengestalt, die Lehre des einzig wahrhaftigen Gottes ist und seines Sohnes, die Lehre des Gottes der Götter, und alle anderen Religionen sind Lehren und Bestimmungen von erschaffenen Wesen, von Geschöpfen. Ist das ein Unterschied? Gewalt. Und unsere Ökumene ist heute wie weit, dass sie diesen gewaltigen Unterschied des Glaubens Christi, der Verkündigung Jesu Christi, herabnivellieren auf die Religionen der Götter, die alles nur Geschöpfe, Werk der Hände Gottes sind. Und der einzige aus Gott gezeugte und aus Gott geborene Sohn, Jesus Christus. Das ist die gesunde Lehre des Gottes, der der einzig wahrhaftige, herrliche Gott ist und sich in seinem Sohne Jesu Christi geoffenbart hat. Währenddem nun Israel auf die Seite gesetzt ist und Gott sich den Söhnen Abrahams nach dem Fleisch zuwendet, in verwechselnder Weise, wie er sich hier Israel zugewandt hat, während er die Söhne Ismaels hat laufen lassen, ihre eigenen Wege, lässt Gott aufgrund von Golgatha das Geheimnis Gottes. Das Geheimnis Gottes, die Glieder des Leibes des Christus erscheinen. Vor allen Göttern unbekannt, vor allen Menschen und Engeln unbekannt. Erst im Augenblick, als der dem Volke Israel verheißene Messias am Kreuze hin, also die Verwerfung entschieden war, wagte Gott, sein Herzensgeheimnis auf unserer Erde laufen zu lassen, beginnen zu lassen. Nämlich, unser alter Mensch wurde mit Christus gekreuzigt, ist mit Christus am Kreuz gestorben, um dem Gesetz Recht zu geben, wurde von Gott mit Christus begraben, unser alter Mensch existiert gar nicht mehr vor Gott, mit Christus verwandelt und mit Christus versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe, und unser Leben ist mit Christus, dem Erhöhten, verborgen in Gott, dem Höchsten. Verborgen in diesem Gott der Götter, außerhalb der vergänglichen Schöpfung. Wir denken an das Oval von gestern Abend. In die Unendlichkeit Gottes selbst. Das Geheimnis des Leibes des Christus lässt Gott laufen von Golgatha an, 1948, erster Datumstempel des Gottes Israels, dass die Zeit des Endes zu laufen beginnt, wenn die 70. Jahrwoche zu laufen beginnen wird, können wir nicht mehr da sein, denn mit Golgatha endete die 69. Jahrwoche und die 70. konnte nicht laufen, weil sie den Messias verworfen haben, anstatt auf den Thron Davids erhöht. Erst Gott uns hier mit Christus verborgen am Kreuz eingesetzt hat, die Auswahl des Leibes des Christus, erst als der Messias hier starb, Golgatha, wird die Entrückung der Gemeinde erfolgen, bevor die 70. Jahrwoche laufen kann. Denn hier tickt die Uhr Israels wieder, währenddem sie hier aufhörte zu ticken. Die 70. Stunde konnte nicht laufen. Hat die Entrückung schon stattgefunden? Und wir haben an anderer Stelle das letzte Mal lernen dürfen, dass zwischen, dann richtet Gott das tausendjährige Reich auf, und nach dem Tausendjahrreich, nach der Endkatastrophe, neue Himmel und neue Erde. Und nun kommen wir zurück zum Begräbnis Abrahams. Wie Gott da nun wunderbare Verheißungen hat, wieder für die Nachkommen Ismaels. Und zwar in Jesaja 60. Jesaja 60, und damit dürfen wir diese gewaltigen Zusammenhänge schließen. Jesaja 60 beginnt, steh auf, leuchte, denn dein Licht ist gekommen. Und die Herrlichkeit Jehovas ist über dir aufgegangen. Denn siehe heute, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften. Aber über dir strahlt Jehova auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und Nationen werden wandeln in deinem Lichte. Und zwar noch vor der großen Drangsal, in einer Vorerfüllung. Dein Herz wird beben und weit werden. Denn des Meeres Fülle wird sich zu dir wenden, der Reichtum der Nationen zu dir kommen. Alles jetzt, wo noch Finsternis ist und Israel da niederliegt. Und der Herr wird jetzt gewaltig erscheinen bei der nächsten schrecklichen, den Geschehnissen, was in Israel noch über Israel kommen wird. Und nun, Mitte Vers 6. Vers 6. Eine Menge Kamele wird dich bedecken, junge Kamele von Midian und Ephah. Allesamt werden sie aus Sheba kommen. Was heißt das? Jemen, das glückliche Arabien, bitte, sind die Ölscheiks. Das glückselige oder das ja glückliche, geehrte Arabien. Allesamt werden sie aus Arabien kommen, Gold und Weihrauch bringen, und sie werden das Lob Jehovas fröhlich verkündigen. Wer? Die Söhne Shebas, Araber, die glückseligen, ja irdischerweise Araber, werden das Lob Jehovas fröhlich verkündigen. Alle Herden Kedars, Kedar und Nebaioth, von den Fürsten Ismaels, der Araberfürsten. Alle Herden Kedars werden sich zu dir versammeln. Die Witter Nebaioths werden zu dir zu Diensten stehen. Wohlgefällig werden sie auf meinen Altar kommen. Und das Haus meiner Pracht werde ich prächtig machen. Und so weiter, und so weiter. Ja, ich darf die Worte gerade noch lesen. Wer sind diese, die wie eine Wolke geflogen kommen und gleich Tauben zu ihren Schlägen? Denn auf mich hoffen die Inseln und die Tarsischiffe ziehen voran, um deine Kinder aus der Ferne zu bringen, ihr Silber und ihr Gold mit ihnen, zu dem Namen Jehovas, deines Gottes, und zu dem Heiligen Israels, weil er dich herrlich macht. Auf welche und welcherlei Zeit gehen diese Worte? Auf die jetzige Zeit. Wir haben wahrscheinlich schon gehört von Stichwort 2. Exodus. Haben wir schon gehört. Tatsächlich, entschuldigt, wenn ich wieder sagen muss, nach einem kurzen dritten Weltkrieg, durch den USA zugunsten Israels zur Weltherrschaft kommt, hat Gott sich an Israel vor den Augen aller Nationen so wunderbar erwiesen, dass die übrig gebliebenen aus den Nationen nicht anders können, als jetzt alle Söhne Israel auf Kamelen, auf Pferden, auf Flugzeugen, auf Schiffen, liebevoll alle selber hinzubringen. Dann heißt es, weinende und säugende und schwangere und lahme und blinde, führen sie alle nach Jerusalem, nach dem Wort, und dann werde ich keinen einzigen der Söhne Israels mehr unter den Nationen zurücklassen. Das werden wir vielleicht noch erleben, das heißt, wahrscheinlich dann von oben wunderbar zuschauen können. Halleluja, Amen.